SWR 2 Podcast.
Sina, du hast doch auch einen Sinn fürs Praktische. Wie würdest du das denn machen, wenn du von jemandem die Darmbakterien woanders hin transportieren möchtest? Wie würdest du sie einfüllen? Das war ja klar. Das musste so kommen. Ich hab's geahnt.
Was war klar? Was ist los?
Ich habe gerade gesehen, welche Meldung du für heute mitgebracht hast.
Ja, die ist super, die Meldung. Oder was meinst du jetzt genau mit, du hast es geahnt?
Ich habe letzte Woche hier im Podcast gesagt, es ist erst Mitte Januar, aber jetzt haben wir schon die ekligste Meldung des Jahres. Und jetzt, eine Woche später, müssen wir revidieren.
Ach so,
ich hätte das Schicksal nicht herausfordern sollen.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine sehr, sehr eklige Meldung, die ich mitgebracht habe. Aber sie ist auch super interessant und auch super skurril. Ich habe auch das Gefühl, als ich das gelesen habe, die Apokalypse nähert sich. Also wir sind jetzt, glaube ich, fast am Ende der Welt. Denn es geht um künstliches Fleisch und das finde ich erstmal auch gar nicht so schlimm. Wir haben uns ja schon mal über künstliches Fleisch unterhalten, Ineas, ne? Dass man irgendwie künstliche Burger herstellen kann, ohne dass irgendwelche Tiere dafür sterben. Aber hier diese Firma, die ich hier entdeckt habe, Bite Labs heißt die, die möchte auch Salami, Bite Labs, schöner Name, möchte auch Salami künstlich herstellen, aber nicht aus Kuh oder Schwein, sondern aus prominenten, nachgewachsenes Celebrity-Fleisch.
Ja, herzlich willkommen bei Fucked Up, da wären wir wieder.
Herzlich willkommen bei Fucked Up.
Salami aus Prominenten, bah.
Ja, ich finde es super. Es wird auf der Webseite mit dem Slogan geworben, Bite Labs gets you so much closer to your favorite celebrity, eat celebrity meat. Und du denkst wahrscheinlich, es ist ein Witz, oder? Also, weil ich habe es auch gedacht.
Natürlich, natürlich. Das sieht doch nicht seriös aus, aber die meinen das ernst. Man soll da seinen Lieblingsstar essen.
Ja, also ich weiß es nicht, ich habe halt überall im Internet geguckt, ne, und mittlerweile, ich glaube ja wirklich, solche kranken Sachen glaube ich mittlerweile im Jahr 2022, ich denke, alles ist möglich. Ich konnte auf jeden Fall nicht finden, dass das irgendein Witz ist. Dass es theoretisch möglich ist, ist ja klar, ne, wenn man irgendwie aus Gewebeproben von Kühen sowas herstellen kann, kann man natürlich auch aus menschlichen Gewebeproben sowas herstellen und ja, dann eben auch aus besonderen Menschen wie irgendwelchen Prominenten. Die müssen sich natürlich dazu bereit erklären und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, weil bisher hat sich natürlich noch keiner dazu bereit erklärt, seine Gewebeprobe zu sponsern, damit man irgendwie...
Wie soll das ablaufen?
Ja, also die brauchen eben Gewebeproben, dann werden die bestimmte Muskelzellen halt nachwachsen lassen, ne? Das ist ja meistens so eine Art Muskelfleisch dann, unter Laborbedingungen und genau so, wie man das eben auch bei Burgern machen würde oder bei anderen tierischen Fleischprodukten, sage ich mal. Und bei Celebrity-Fleischprodukten hat sich jetzt Bite Labs ein ganz besonderes Produkt vorgestellt. Die möchten nämlich Salami machen. Also Herstellung von Salami heißt dann, dass sie wohl dieses Muskelfleisch irgendwie in einen Fleischwolf packen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Salami hergestellt wird, ne? Aber es wird dann irgendwie in einen Fleischwolf gepackt, dann wird es getrocknet. Ne, Salami ist ja so ein trockenes Produkt. Und dann werden die das noch ordentlich würzen. Und es ist echt wahnsinnig cool, Ineas, weil die haben auch 4 Prominente als Beispiele auf der Webseite genannt und auch, was für eine Art Salami-Rezept dann für den jeweiligen Prominenten genutzt wird. Und es ist richtig weird. Zum Beispiel Jennifer Lawrence, bestimmt eine ganz fantastische Salami würde man aus der erstellen können. Die wird noch so ein bisschen gemixt mit Hasenfleisch und Schweinefleisch. Also nicht nur das Jennifer Lawrence Fleisch, sondern auch Hase und Schwein ist mit drin. Und dann noch eine Note aus Honig, Orangenzesten und eine kleine Spur von Ingwer. Finde ich jetzt eigentlich ganz ansprechend, auch wenn ich dann so ein Bild von Jennifer Lawrence habe. Was meinst du? Wobei Ingwer?
Ich als Salami-Sommelier würde auch sagen, ja, der Ingwer, den gibt einen schönen Abgang. Aber die Jennifer Lawrence, die ist mir doch etwas zu mineralisch vorne auf der Zunge.
Wie schmeckt denn mineralisch? Und Kanye West?
Weiß ich nicht, aber als Sommelier muss man doch immer sowas sagen, ne?
Ja, aber da hat man ganz viele Begriffe, da gibt es so ein ganzes Vokabular, genau. Mineralisch, Jennifer Lawrence. Kanye West Salami stattdessen, Schwein kommt mit rein, Paprika, Jalapeno und dann noch so eine Rauchnote aus dieser einen Soße, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Kannst du die aussprechen? Worcestershire? Weißt du, wie man die ausspricht? Ihr kennt die bestimmt.
Man darf das gar nicht lesen. Ihr kennt das. Diese Soße, die Soße, die man nicht aussprechen darf.
Genau, oder die man nicht aussprechen. Also ich kann es zumindest nicht. Ja, also das ist
aber
auf jeden
Sina,
Fall.
Aber Sina, würdest du denn eine prominenten Salami kaufen?
Ich habe auch lange überlegt, welchen Prominenten würde ich denn gerne essen? Das sind ja Fragen, die kann man sich wirklich in der heutigen Zeit stellen. Man hat sich ja sonst schon alles, jede Frage gestellt und die bleibt noch übrig. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja Vegetarierin, deswegen bin ich eigentlich raus aus der Sache. Du bist doch auch Vegetarier. Bist du Vegetarier?
Ich bin, wie nennt man das, Flexitarier?
Flexitarier, okay. Also tagsüber Vegetarier.
Aber so flexi dann doch nicht. Also mir fällt jetzt kein Prominenter ein, den ich mir gerne aufs Frühstücksbrot schmieren würde.
Ja, ich glaube, also wenn man Prominentenfleisch, das ist dann wirklich flexitarisch. Eat the rich, sage ich dazu nur. Sehr flexibel.
Aber ja, darf man das denn überhaupt? Also ich habe jetzt gerade so frech gefragt, würdest du dir das kaufen? Darf man in Deutschland Menschenfleisch verkaufen?
Ich weiß es nicht. Gab es nicht mal auch so eine so eine Firma, die irgendwie menschliche Muttermilch irgendwie verkaufen wollte. Ich meine, auf die Ideen, die Leute kommen ja auf die beklopptesten Ideen. Und das ging, glaube ich, rechtlich auch nicht. Dann weiß ich es nicht, das hat wahrscheinlich andere Gründe, aber dann weiß ich nicht, wie das bei prominentem Fleisch sein soll. Eat the rich, sage ich dazu nur.
Ich versuche das gerade rauszufinden und lese das offensichtlich, vorbehaltlich, dass es jetzt richtig ist, man Menschenfleisch essen darf, juristisch gesehen.
Aber man darf es nicht herstellen.
Das habe ich jetzt nichts gefunden.
Also wie kommt man an das Fleisch? Das ist eher die Frage. Das würde dann rechtlich wahrscheinlich schwierig sein.
In Deutschland ist ja alles geregelt. Ich habe gestern gelernt, zufälligerweise, dass wenn du einen Kuchen in deinem Café anbietest, ist das okay. Aber wenn du den Kuchen zum Mitnehmen verkaufen möchtest, musst du Konditormeisterin sein. Das darfst du also nicht ohne Meisterauszeichnung.
Ich kenne nur diese Regeln, dass man zum Beispiel einen Kaffee to go, dass der dann automatisch günstiger ist als ein Kaffee, den du im Café trinkst oder irgendwie solche Regeln gibt es auch bei manchen Cafés oder Bäckereien oder sowas. Aber das ist krass, dass du dann sogar eine bestimmte Berufsbezeichnung haben musst, damit du in Deutschland ist alles geregelt.
Draußen alles nur Menschenfleisch.
Genau. Ich frage mich eher, wenn man jetzt irgendwie so weit ist, dass man auch aus eigenen oder aus menschlichen Gewebeproben Fleisch herstellen kann, ob ich dann auch irgendwann aus mir selber Fleisch herstellen könnte sozusagen. Also es gibt ja immer mehr Menschen, die privat so Gemüseanbau zum Beispiel im Garten haben und so. Und dann könnte man vielleicht auch irgendwann nicht nur den Gemüsegarten haben, sondern eben auch sein kleines Minilabor. Genau, seinen Fleischgarten, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, das Fleisch von sich selbst irgendwie züchtet. Ob das dann vielleicht irgendwann auch so eine Art von, wie sagt man immer dazu, Selbstversorgung ist? Selbstversorgung im wahrsten Sinne des Wortes könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es so weit irgendwann sein könnte. Ja, würdest du dich selbst essen, Ineas?
Der perfekte Kreislauf. Ich brauche gar nichts anderes mehr. Ich brauche nur noch mich selber. Ich bin mir selbst genug. Ich würde mich nicht selbst essen, nein. Es gibt ja eine Studie dazu, dass gezüchtetes Fleisch von sehr, sehr vielen Menschen abgelehnt wird wegen Ekel.
Echt?
35% der Fleischesser und 55% der Vegetarier finden dieses gezüchtete Fleisch eklig.
Ich würde das sofort essen.
Ja, aber sich so eine Bratwurst für 99 Cent reinhauen.
Ne? Ja, genau. Also das finde ich auch totaler Quatsch. Ich würde das sofort essen. Ich bin ja Vegetarierin, nicht weil ich Fleisch nicht mag, sondern weil ich halt nicht so gern ein Tier dafür tot haben möchte. Aber wenn es für mich die Möglichkeit gäbe, Brathähnchen wieder zu essen, ohne dass es irgendeinem Huhn dafür schlecht ging, ich wäre sofort dabei. Also züchtet mir Brathähnchen, mache ich künstlich, ohne dass es einem Huhn schlecht geht. Ich bin sofort dabei. Hätte ich gar kein Problem mit.
Also wenn du wüsstest, da ist jetzt nicht ein Hühnchen für gestorben, sondern es ist ein Stück von meiner Brust, dann würde das lecker schmecken.
Von deiner Brust jetzt? Deine Hühnerbrust? Da wäre ich dann vielleicht doch nochmal, das würde ich doch vielleicht ablehnen. Nimm es nicht persönlich, Ineas, nimm es bitte nicht persönlich, aber das würde ich dann vielleicht doch nicht so gerne essen.
In unserer zweiten Meldung heute dreht sich's um Pandas.
Ach, Gott sei Dank. Ja, das klingt schön. Pandas, über Pandas rede ich auf jeden Fall lieber als über nachgewachsenes Prominentenfleisch. Oder? Aber es ist nichts Schlimmes über Pandas, oder? Ich meine, das heißt ja nicht nur, weil es Panda ist, dass es irgendwie jetzt was Schönes ist. Worum geht's bei Pandas? Wie süß sie sind?
Es geht um Pandakot.
Ach, sehr gut, Ineas. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Dann erzähl.
Es geht darum, was Pandas essen. Und das finde ich ja sowieso schon faszinierend, weil diese Panda-Bären, die sind ja relativ groß und schwer. Die sind so schwer wie ein Mensch. Und trotzdem fressen die nur Bambus. Also fast nur Bambus. Und das ist schon komisch, weil alle ihre Bärenverwandten, die sind Fleischfresser. Die essen Fleisch und der Panda-Bär ist der einzige Vegetarier auf der Fleischparty.
Ja, und nicht nur das, ne? Also die ernähren sich, ich bin jetzt keine Panda-Expertin, aber die ernähren sich ja wirklich auch fast nur von Bambus, ne? Also die essen nicht dann noch irgendwelche anderen Grünzeugsachen, sondern nur Bambus. Und das ist ja total abgefahren.
Da ist nichts drin in so einem Bambus.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja wirklich so
wenig Nährstoffe.
Ja,
wenig Energie. Das heißt, der Panda muss relativ viel davon fressen. Bis zu 18 Kilo, habe ich gelesen. Das heißt, er hat im Terminkalender nichts anderes stehen als schlafen, fressen, ausscheiden eigentlich. Ja. Und jetzt wurde herausgefunden, damit der Panda den Bambus möglichst gut verwerten kann, passen sich die Darmbakterien von ihm an die Jahreszeit an.
An die Jahreszeit, also Jahreszeit meinst du jetzt Frühling, Sommer, Herbst, Winter?
Genau diese Jahreszeit.
Und dann an, ach so, an den Bambus ja. An.
Genau.
Das sind die, ja, und also dann an die, an, also klar, weil Bambus im Frühjahr vielleicht irgendwie weicher ist sogar. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, Bambus ist ja sehr holzig. Also ich hätte keine Lust, in so ein Bambusholzstück reinzubeißen, aber im Frühjahr könnte ich mir eigentlich vorstellen, da schmeckt es wahrscheinlich ja, gut.
Im ne? Frühling ist der Bambus angeblich proteinreich, die kleinen Bambussprossen. Und der Panda-Bär hat dann besondere Bakterien im Darm, die ihm helfen, da besonders viel Energie rauszuziehen. Anders als im Herbst, da hat er die nicht. Und jetzt rat mal, wie die das rausgefunden haben.
Bambussprossen klingt auch nach einem sehr schönen Gericht. Ne? Chop Suey bitte mit Bambussprossen-Topping, könnte ich mir dann vorstellen. Ja, wie haben die das rausgefunden, dass das anders ist?
Einmal Nummer 17, Bambussprossen. Ich habe heute einen guten, ich ja, hab genau. heute gute Darmbakterien dafür.
Ja, mein Mikrobiom sagt mir, ich bestelle die Nummer 17. Gefällt mir gut.
Also die konnten an den Pandas keine Experimente machen, weil Pandas unter Schutz stehen. Und deswegen haben die Experimente an Mäusen gemacht. Und dazu haben die Darmbakterien vom Panda genommen und auf Mäuse übertragen.
Und, oh Gott, ich will eigentlich gar nicht fragen, und wie überträgt man Darmbakterien? Also ich nehme an, man nimmt dann Panda-Kot und dann extrahiert man da irgendwas? Oder und wie kriegt man das in die Maus?
Feste Stopfen.
Nee, nee.
Sina, du hast doch auch einen Sinn fürs Praktische. Wie würdest du das denn machen, wenn du von jemandem die Darmbakterien woanders hin transportieren möchtest? Wie würdest du sie einfüllen?
Ich glaube, wir alle denken das Gleiche. Was als erstes einem dazu einfällt natürlich, ist einfach einführen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das klingt einfach nicht, das klingt auch nicht wissenschaftlich irgendwie, oder? Wenn man dann
nein, natürlich, du kannst das aber wissenschaftlich formulieren. Du kannst ja kannst sagen, ich mache einen fäkalen Mikrobiomtransfer und in Wirklichkeit ist es ein Einlauf. Ja, also man kann Stuhl übertragen von einer Person auf eine andere oder von einem Tier auf ein anderes per Einlauf. Man kann das bei Menschen auch durch die Nase einführen. Mit einem Schlauch, also komplett einmal hinten durch den Rachen,
ach du Scheiße.
In den Darm.
Vielleicht reden wir doch wieder über künstliches Fleisch.
Appetitliche Lösungen mit Tabletten.
Aushilfe, okay, man wirft die Tabletten ein.
Fremdstuhl auch reinigen und aufbereiten und in Tabletten füllen. Ja. Und man hat halt diesen Mäusen jetzt Panda-Darmbakterien reingegeben und dann festgestellt, die Mäuse, die Frühlingsmischung an Darmbakterien hatten, die sind dicker geworden, als die Herbstmischung hatten. Und das heißt offensichtlich, im Frühling hat man Bakterien, die dafür sorgen, dass der Panda sich da ein bisschen Speck anfressen kann.
Okay, also im Frühling kann er sich Speck anfressen, dadurch, dass er dann eben diese junge Bambusform zu sich nimmt oder zumindest eine andere jahreszeitlich abhängige Bambusform. Okay, aber das ist sehr interessant, dass man...
Und die passenden Bakterien dazu hat.
Ja, wenn er die dazu hat. Und die hat er ja dann automatisch als Panda, ne? Und wenn man das dann auf Mäuse überträgt, die haben dann aber auch, haben die dann auch Bambus gegessen? Das frage ich mich gerade.
Die haben dann auch Bambus gefressen. Wenn man jetzt Mäuse dazu kriegen kann, zu verdauen wie ein Panda, habe ich mich gefragt, kann ich da nicht auch meine Darmbakterien so aufpimpen, dass ich auch irgendwas Cooles verdauen kann, was ich jetzt nicht kann?
Das wäre mega cool, dass du irgendwie, was essen denn irgendwelche anderen Tiere noch? Gibt es Tiere, die Sand essen oder Steine oder irgendwie sowas? Das wäre schon mega cool, wenn man einfach Holz essen könnte und daraus Energie ziehen könnte als Mensch, ne? Das würde einige Probleme lösen, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob ich Lust hätte, Holz zu essen. Aber das wäre auf jeden Fall sehr spannend, wenn man sich sozusagen die Superkräfte von Tieren auf den Menschen übertragen könnte. Ein langer Menschheitstraum.
Ja, ich hätte aktuell da ein bisschen Bedenken, mir fremde Darmbakterien einzufüllen, weil wie genau Darmbakterien funktionieren und wie die auf unseren Körper wirken, das weiß man noch so gar nicht so gut. Man weiß, dass dieses Mikrobiom hilft bei der Verdauung, das bekämpft Krankheiten, das wirkt auf unser Gewicht und auch auf unsere Stimmung. Aber wie genau, weiß man eigentlich nicht.
Ja, das ist ein sehr kompliziertes Organ.
Und ich habe jetzt gestern die Formulierung gelesen, wir lernen die Gäste im Darm erst kennen.
Die Gäste.
Das fand ich eine komische Formulierung. Die Gäste im Darm, also abgesehen davon, dass die Bakterien da eigentlich dauerhaft wohnen, die gehören zu mir, das sind keine Gäste. Ich habe selten Gäste im Darm.
Ja, das macht nicht so Sinn.
Für die nächste Runde Speed Dating, Was erfährt man nicht aus deinem Lebenslauf? Ich habe selten Gäste im Darm.
Ja, wahrscheinlich sollte man irgendwann auch sein Mikrobiom in irgendwelchen Online-Dates mit angeben, ne? Damit man weiß, wie die Person so essenstechnisch zu einem passt, könnte auch irgendwann später mal aktuell sein, nehme ich an.
Es gibt schon Firmen, die bieten dir das an, dass du da eine Analyse machen kannst. Da weißt du genau, wie viel hast du jetzt eigentlich von welchen Bakterien drin, wie viel Streptococcus, wie viel Lactobacillus, keine Ahnung, was du dann mit der Information machen würdest.
Ich fände das wäre eine super Information, weil es natürlich dann auch um Lebensmittelunverträglichkeiten und so geht, ne? Also gerade dafür kann man ja sein Mikrobiom irgendwie mal analysieren und dann ist vielleicht auch die Verwunderung da, bekomme ich immer große Probleme, wenn ich Milch trinke oder irgendwie sowas, ne? Weil man dann halt genau sieht, ja klar, du kannst es ja auch gar nicht richtig verarbeiten. Dafür ist es eigentlich sehr praktisch. Tiere sind sowieso das Spannendste. Ich meine, nicht umsonst laufen ja auf den ganzen Streaming-Plattformen auch irgendwelche Tierdokus rauf und runter. Tiere sind einfach super spannend und können einfach mega geile Sachen, egal ob sie jetzt ein fantastisches Mikrobiom haben, wie dieser Panda. Kennst du Riesenhamsterratten, Eneas? Hast du schon mal von Riesenhamsterratten
gehört? Zum Glück nicht.
Nee.
Ich wurde noch nie von Riesenhamsterratten heimgesucht.
Sind auch sehr selten hier bei uns in Deutschland. Also sind aber auch einfach normale Ratten. Aber wie der Name sagt, sind sie doppelt so groß wie die, die bei uns irgendwie am Hauptbahnhof rumlaufen oder so. Und das Coole ist bei denen, die können sehr, sehr gut riechen. Und zwar so gut, dass sie zum Beispiel Tuberkuloseerkrankungen beim Menschen erriechen können und sogar Sprengstoff. Also wieder mal ein Tier, was unfassbar geile Fähigkeiten hat. Und zwar so gut, dass es eine belgische Stiftung gibt, die irgendwie hunderte von diesen Viechern hat und die genau für sowas einsetzt. Und bei dieser Stiftung, deswegen kam ich jetzt drauf, ist gerade sehr große Trauer angesagt, weil der Star der Stiftung, Magawa, der ist leider vor ein paar Tagen gestorben. Also hier der Nachruf, Magawa, du warst ein wahrer Held. Und er war wirklich ein wahrer Held, denn er hat in Kambodscha über 100 Landminen und andere Sprengstoffe dort gefunden, was natürlich die Lebensqualität der Leute da um einiges verbessert. Also wenn das mal keine Hero Rat ist, die hat sogar einen Verdienstorden dafür bekommen. Hast du schon mal einen Verdienstorden bekommen, Ineas? Ich nicht.
Ich auch nicht, aber ich bin auch keine Riesenratte. Also mich hat noch nie jemand ausgezeichnet für meinen guten Geruchssinn. Wer hat die dann erschnüffelt oder wie hat er das gemacht?
Ja genau, die werden einfach so abgerichtet, dass die eben diese Sprengstoffarten zum Beispiel finden können und das ist ganz praktisch. Man kann halt so Ratten richtig gut abrichten, die sind ja auch schlau und die sind vor allem auch sehr leicht. Das heißt, wenn die jetzt auf so eine Landmine kommen oder so, dann wird die nicht ausgelöst und die erschnüffeln die und sagen, hier ist die Mine, dann wird die ausgegraben und dann müssen sich die kambodschanischen Kinder keine Sorgen machen, wenn sie irgendwie draußen spielen gehen. Das ist ganz praktisch. Und das Praktischste ist, They work for peanuts.
Basically,
they work for peanuts. Ne? Also das ist einfach das Praktischste daran. Ja, und Tuberkulose diagnostizieren finde ich jetzt auch nicht so eine schlechte Stärke, muss ich sagen. Und die können das auch viel besser als Menschen. So eine trainierte Ratte, die braucht für 40 Proben 7 Minuten. Also die kann 40 Proben einmal durchriechen und braucht 7 Minuten, um dann die Tuberkulose erkrankten Proben da irgendwie rauszukriegen. 40 Proben sind für einen normalen Labormensch, sage ich mal, ein ganzer Arbeitstag. Das finde ich schon heftig. Also gegen so eine Ratte hat man einfach überhaupt keine Chance.
Das ist sozusagen die tierische Version vom MTA. Die macht da die Labordiagnostik, ja, wenn du kein Labor hast.
Genau, richtig.
Cool.
Also ich weiß nicht, warum sich die Leute immer so Sorgen machen, dass KIs uns irgendwie die Arbeitsplätze wegnehmen könnten. Was geht bitte mit Riesenhamsterratten ab? Also da muss man eigentlich ein bisschen Sorge haben. Ganz ohne Medizinstudium können die einfach diesen geilsten Scheiß. Finde ich schon beeindruckend.
Wenn sie jetzt noch Spracherkennung können.
Besser als
und
Siri
Drehbücher
und so
schreiben. Dann mache ich mir Sorgen.
Meinen. Genau, und Autos auch noch steuern können, das wäre natürlich, dann hätten wir echt ein Problem mit den Riesenhamsterratten. Aber es gibt so
Wie,
viele Tiere.
Du fragst
Tiere.
Noch Siri, voll oldschool. Ich frage meine Riesenhamsterratte.
Genau, die sitzt dann einfach irgendwo am Tisch. Oder fragt man, ey, Riesenhamsterratte, mach das Licht an oder mach das Licht aus oder weiß ich nicht. Und dann springt die Ratte einmal durch die Gegend und erfüllt diese Aufgabe. Finde ich irgendwie auch sympathischer als so ein Gerät da stehen haben. Ich bin dafür. Die Siri konnte ich noch nie leiden.
Hast du gerade gesagt Hero Rat?
Ja, Hero Rat. Die werden tatsächlich auch von dieser Stiftung so genannt. Und sie ist die bekannteste Hero Rat der Stiftung gewesen. Magawa, 8 Jahre alt geworden. Danke.
Ich könnte mir vorstellen, bald sind im Marvel Cinematic Universe alle irgendwie nur denkbaren Zwischenbezüge konstruiert und alle Geschichten auserzählt. Das mag vielleicht noch 20 Filme dauern, die da rausquetschen, aber irgendwann ist Schluss. Und dann hat man sich über die mächtigsten Superhelden der Welt nichts mehr zu erzählen. Und dann gibt es Bedarf für neue Superhelden. Und wäre das nicht was? Ja. Hero Red?
Hero Red, genau. Also prinzipiell werden ja immer mehr alte 90er-Filme und so wieder neu aufgelegt. Ne? Zum Beispiel Ghostbusters gab es dann mit einer komplett weiblichen Besetzung. Vielleicht gibt es dann irgendwann Ghostbusters mit einer kompletten Riesenhamster-Besetzung zum Beispiel. Weil die einfach auch genauso cool sind.
Cool, Baywatch ist wieder da, aber diesmal mit Riesenhamster.
Ja. Ja, also ich glaube, das würde den Filmmarkt nochmal revolutionieren. Es ist echt, das sind alles so 2022 Geschichten. Ne? Also es ist wirklich alles möglich in diesem Jahr, alles. Und wo wir schon bei Tieren und ihren bekloppten Jobs sind, ne? Hunde haben es ja, wenn man sich mal wirklich diese ganzen Berufsfelder für Hunde anguckt, haben die es ja auf dem Arbeitsmarkt viel leichter als Menschen teilweise. Ne? Also für Hunde gibt es so viele Jobs. Blindenhunde, Hütehunde, Jagdhunde, Rettungshunde. Hunde können wirklich alles, ne? Und können für alles gebraucht werden. Ganz im Gegensatz zu Menschen.
Gibt es schon einen Podcast, der nur von Hunden gemacht ist?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, Hundegebell, oder? Was hört man dann da in dem Podcast? Was sind die Themen?
Es gibt ja Leute, die hören sich Walgesänge an.
Ja, und
vielleicht gibt es die, die nicht so sehr auf Entspannung stehen, die sagen, ich höre mir dann eine Stunde aggressives Gekläffer an.
Ja, gutes Beispiel. Ich habe noch einen sehr schönen Job für ein Tier gefunden. Oder eher eine Katze, die einen ganz tollen Job hatte. Die war nämlich Bahnhofsvorsteherin in einer japanischen Präfektur. Und zwar ist die so weit aufgestiegen irgendwann, dass sie sogar stellvertretende Präsidentin dieser örtlichen Bahngesellschaft war. Das ist das zweithöchste Amt dieser Bahngesellschaft und das hatte eben eine Katze inne. Was unfassbar ist, weil ihre Aufgabe war einfach nur, die ganzen Fahrgäste begrüßen. Und die wurde einfach so national bekannt dafür, dass sie diesen Posten hatte, dass sie 1,1 Milliarde Yen in die lokale Wirtschaft dadurch gebracht hat. Einfach, dass sie da diese Bahngesellschaft war fast bankrott und dann hat die Katze einfach den Posten übernommen und hat die Bahngesellschaft vom finanziellen Ruin gerettet. Das hätte, glaube ich, das hätten sehr wenige Menschen geschafft, was diese Katze geschafft hat.
Habt ihr auch eine coole Idee, als was Tiere arbeiten könnten? Bei euch vielleicht oder in eurer Firma, dann schreibt uns das an faktab@swr2.de oder schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht gerne an 0174 4321 508. Das steht auch in den Shownotes. Letzte Woche haben wir euch gefragt, habt ihr Ideen, wie man das Tor zur Hölle schließen kann? Und da haben wir auch eine super coole Idee gekriegt, nämlich einfach Chuck Norris vorbeischicken, er soll es ausblasen. Oder mit richtig viel Stickstoff auf einen Schlag verabreicht, das Feuer ersticken. Cooler Vorschlag, wir leiten das auf jeden Fall mal weiter nach Turkmenistan.
Ist das der Moment, wo wir jetzt alle unsere besten Chuck Norris-Witze sagen können?
Hau rein.
Mir fällt natürlich keiner ein. Warte, was ich...
Sehr geil, sehr geil.
Fällt natürlich jetzt keiner ein. Wenn ihr einen guten Chuck Norris-Witz kennt, könnt ihr uns den natürlich auch über unsere WhatsApp schicken, auch gerne als Sprachnachricht. Auch das ist möglich. Schickt uns alles, was euch auf dem Herzen liegt, gerne.
Mir ist was Komisches passiert. Ich war in der Pandemie selten unter Menschen, habe brav meinen Teil beigetragen, aber einmal bin ich doch mit der Straßenbahn gefahren und da habe ich jemanden gesehen, der wahnsinnig gut aussah. Und als die Person ausgestiegen ist und die Maske abgenommen hat, habe ich gedacht, oh nee, doch nicht. eher unsympathisch, eher schon hässlich, also überhaupt nicht gut aussehend. Da habe ich mich gefragt, wieso fand ich die Person gerade so gut aussehend? Liegt das daran, dass ich jetzt schon lange nicht mehr unter Menschen war und einfach mich so nach menschlichem Kontakt sehne und einfach jetzt alles irgendwie attraktiv finde, was mir an 3D-Menschen nicht am Bildschirm begegnet? Oder lag das einfach daran, dass die Maske einfach die hässlichen Teile verdeckt hat?
Vielleicht. Ich finde es interessant, weil tatsächlich ist mir aufgefallen in der Pandemie, wenn ich das jetzt einmal kurz erzählen darf, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich mit meiner Maske zum Beispiel in irgendein Restaurant gehe und mich dann an den Platz setze und die dann abnehme. Dass ich dann immer so ein bisschen, mich unwohl fühle. Das Gefühl habe, oh, vielleicht haben Leute mich gesehen und jetzt sehen sie aber, wie ich komplett aussehe und sind vielleicht irgendwie enttäuscht. Also ich bin quasi das Pendant zu deiner Geschichte. Ich habe das auch schon echt oft gedacht, dass ich meine Maske dann am liebsten eigentlich gar nicht abziehen möchte, weil ich mich gar nicht so komplett präsentieren möchte. Ganz creepy. Also das ist schon sinnvoll, was du da sagst. Aber du hast eine Studie dazu entdeckt, weil garantiert gibt es da jetzt Studien zu, oder?
Genau, da gibt es eine Studie zu. Und die aktuelle Studie sagt tatsächlich, mit einer medizinischen Maske bin ich als Mann attraktiver als ohne.
Und es ist egal, was für eine Maske, ja? Also egal, ob FFP2, es geht wirklich nur darum, dass die untere Gesichtspartie sozusagen abgedeckt ist und man die nicht sieht. Und das ist dann direkt der Attraktivitätsbonus, den man hat.
Es wurden verglichen echte Masken Also OP-Masken, Stoffmasken und auch nur Bücher, wenn man sich so ein Buch vor die Nase hält. Und das Buch wirkt übrigens nicht so gut. Also der Effekt ist tatsächlich da bei Operationsmasken.
Und was sind genau jetzt die Gründe dafür? Also nur weil man die untere Gesichtspartie nicht sieht, also was ist denn daran so unattraktiv dann? Oder ist bei den meisten Menschen das eher so der nicht schöne Teil des Gesichts? Oder was sind die Gründe dafür, dass die Leute mit Maske attraktiver
sind?
Die
versuchen das zu erklären mit drei verschiedenen Erklärungen. Die eine Erklärung ist, das weiß man schon seit ein paar Jahren, ein verhülltes Gesicht ist attraktiver. Und das ist jetzt egal, ob Maske oder Buch. Man hat festgestellt, wenn ich einen Teil meines Gesichtes verdecke, dann findet man mich, also jetzt nicht mich persönlich, aber mit einem teilverdeckten Gesicht wird man attraktiver gefunden. Und das kann daran liegen, dass du natürlich Dinge verdeckst, die hässlich sind, einen schiefen Mund zum Beispiel oder irgendwie ein Fletschauge oder was auch immer, eine komische Nase verdeckt. Aber es liegt wohl eher daran, dass eine unvollständige Information besser ankommt. Das heißt, wir finden einfach halbe Gesichter sehr schön.
Und das Gehirn baut quasi diese unvollständige Info dann positiv auf.
Keine Ahnung, was im Gehirn passiert, aber weniger ist mehr. Ein halbes Gesicht ist für uns offenbar attraktiver als ein ganzes. Und der zweite
Punkt, also nur, wenn es abgedeckt ist.
Ich vermute es, ja. Ich denke nicht, dass ein durchgesägtes Gesicht attraktiv ist. Und der zweite Punkt in der Studie, weswegen Sie das erklären, ist, dass man sagt, eine Maske zu tragen, das zeigt eigentlich, ich bin krank. Und dass das jetzt nicht mehr so ist, das könnte der zweite Punkt sein, dass dieses Igitte, das ist eine kranke Person, da muss ich mich fernhalten, dass das jetzt einfach abgeschwächt ist, weil man die Masken überall sieht. Und der dritte Punkt, der ist richtig krass. Sie vermuten, dass eine Maske dir zeigt, oh, es handelt sich um einen Arzt oder Pfleger.
Wollte ich gerade sagen, genau. Das hätte ich nämlich jetzt als nächstes gesagt. Bei meiner Oma wäre das auf jeden Fall der Grund gewesen, weil meine Oma immer voll auf Ärzte abgefahren ist. Und immer, wenn sie im Krankenhaus war, oh, der Arzt, der geht immer hier an meinem Zimmer entlang. Der findet mich bestimmt interessant und so. Und die wollte immer unbedingt Ärzte als potenzielle Heiratskandidaten haben. Hat dann nicht geklappt am Ende. Aber das wäre nämlich jetzt meine Idee gewesen, weil es gibt ja wahrscheinlich noch einige andere Menschen da draußen, die Ärztinnen oder Ärzte eine attraktive Berufsgruppe sozusagen sehen und deswegen denken, oh, der sieht mit der Maske aus wie ein Arzt, das ist automatisch attraktiver. Also das ist es auch ein Grund, ja?
Es kommt aber auf die Gadgets an. Es gibt eine ältere Studie, die sagt, Frauen bewerten männliche Ärzte als attraktiver, wenn sie einen weißen Kittel anhaben.
Ah, also statt diesem blauen Anzug oder so?
Ich weiß nicht, was der Vergleich ist, aber du brauchst schon einen weißen Kittel, um den vollen Attraktivitätsbonus zu kriegen. Ein nackter Arzt ist also offenbar nicht so attraktiv wie einer im weißen Kittel.
Ein nackter Arzt mit OP-Maske, muss man natürlich dazu sagen. Ne?
Und es gibt noch einen Punkt in dieser aktuellen Studie, die sagt, dass man eine Maske trägt, das zeigt auch, ich bin verantwortungsvoll und ich verhalte mich hier richtig. Und das könnte auch die Attraktivität erhöhen.
Ah, okay. Ja, das macht auch Sinn.
Und das finde ich cool. Nach der Logik müsste man zwar auch Leute attraktiv finden, die Abstand halten oder die zu Hause bleiben. Aber das ist ja prinzipiell in einer Sozialgemeinschaft gut, dass man sagt, ah, der ist nett zu anderen, den finde ich deswegen gut.
Man sieht Leute natürlich auch nicht so oft, die einfach nur zu Hause sind. Ne? Deswegen ist es halt schwierig festzustellen, ob man die attraktiver findet.
Vielleicht ziehe ich mir bei meinem nächsten Date einfach einen Sack über den Kopf. Das macht mich geheimnisvoll und attraktiv, sagt die Wissenschaft. Vielleicht.
Findet ihr euch mit Maske auch attraktiver als ohne Maske oder vielleicht auch attraktiver, wenn ihr gleich einen ganzen Sack über dem Kopf habt? Schickt uns gerne eure Gedanken und eure Ideen zu unserer aktuellen Folge. Entweder ganz oldschool über eine E-Mail an faktab@swr2.de oder ihr schreibt uns auf WhatsApp 0174 4321 508. Schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht. Eine WhatsApp-Nachricht, da freuen wir uns sehr, wie beispielsweise Marcel aus Stuttgart das gemacht hat. Liebe Grüße nach Stuttgart, Marcel. Du hast uns geschrieben, dass du unseren Podcast sehr unterhaltsam findest. Da freuen wir uns natürlich. Wir finden unseren Podcast nämlich auch sehr unterhaltsam, wie man bestimmt hört.
Oder findet ihr unseren Podcast gar nicht unterhaltsam und denkt euch, naja, Wissenschaft finde ich eigentlich nicht so geil. Ich würde viel lieber was über Filmmusik hören. Ja, wenn das so ist, dann hört doch mal rein bei unserem Kollegen Malte. Der hat den Podcast Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Können wir euch empfehlen. Da erklärt er euch, was Musik im Film mit euch macht. Gibt überall, wo es Podcasts gibt. Genau wie uns bei Fakt ab.
Ja, und das war's schon wieder mit Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Ineas und ich gönnen uns jetzt vielleicht noch einen kleinen Celebrity-Salami-Snack oder so und sind damit raus. Tschüss, macht's gut.
Bis nächste Woche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.